Ich habe heute ein außergewöhnliches Thema mitgebracht, mit einem Thema, was wir alle schon kennen. Und ich bin mal gespannt, ob ihr das auch so wahrnehmt. Und zwar, das außergewöhnliche Thema ist das Thema Zahlen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch schon mit Symbolen oder Zahlen in der Bibel beschäftigt habt, aber es gibt so, ich sag mal, den allgemeinen Konsens, dass die 7 so eine besondere Zahl ist. Und die 7 steht dann für Vollkommenheit zum Beispiel oder für das Göttliche. Und ich will euch dafür mal so ein bisschen aufmerksam machen, weil es geht heute um das Johannesevangelium. Wir haben da beispielsweise die 7 Ich-Bin-Worte, wo Jesus ja die 7 Mal aussucht. Also es ist ja nicht, dass Johannes sich das quasi ausdenkt, sondern das ist von Jesus. Genauso im Vaterunser finden wir auch 7 Bitten. Das ist irgendwie spannend, dass Gott das benutzt als eine besondere Zahl. Also auch, wenn wir an den Schöpfungsbericht denken, am 7. Tag ruhte Gott. Und wir wissen ja genau, dass Gott da nicht schlafen gegangen ist oder erschöpft gewesen ist und nicht mehr konnte, sondern er sorgt für eine Ordnung auf dieser Welt, indem er zur Ruhe kommt oder sagt, an diesem Tag sollen wir zur Ruhe kommen. Und jetzt ist es leider ein bisschen gefährlich. Also wenn man sich mit Zahlen beschäftigt, da kann man zu den, wie soll ich sagen, besondersten Auslegungen kommen. Aber gerade im Johannesevangelium kann ich euch schützen sozusagen, kann sagen, jedes Mal, wenn ihr die Zahl 7 irgendwie findet, dann ist auch immer irgendwas damit gemeint. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man, sag ich mal, mit Logik rangeht, dann versteht man das eigentlich. Also wir haben zum Beispiel in Johannes 1, da ist dieses berühmte Beispiel mit der Hochzeit zu Kana. Jesus wird gefragt, ob er Wasser zu Wein machen kann, und da gibt es dann die 5 steineren Wasserkruge. Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, und Jesus war der 7. und er war das Wasser. Ist ein bisschen schwierig. Also wenn 6 Wassersteinkrüge, dann vielleicht, aber dann weiß ich immer noch nicht, was es bedeutet. So. Das heißt, wenn wir uns quasi einfach nur schauen, wo steht da wirklich die 7, dann ist es immer ein Hinweis oder eine Handreichung an uns. Zum Beispiel die 5 Brote und 2 Fische bei der Speisung der 5000, da sind es ja auch insgesamt 7, und das soll einfach nur ein Bild dafür sein, sie haben alles gegeben, was sie haben. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich 5 Brot und 2 Fische gewesen sind, kann ja aber durchaus gewesen sein, aber es geht darum, deutlich zu machen nochmal, sie haben alles gegeben, was sie hatten. Und so gibt es auch im gesamten Neuen Testament viele Hinweise, wo Gott diese Zahl irgendwie vorkommen lässt. Also gerade im Neuen Testament finden wir 7-mal die Bezeichnung Gott des Friedens. 6-mal benutzt sie Paulus, und dann könnte man sagen, ja gut, der hat die Briefe ja alle geschrieben, aber der hat die ja nicht an einem Tag geschrieben. Also der hat ja nicht gedacht, okay, heute schreibe ich an Rom, heute schreibe ich an Philippi, heute schreibe ich an Ephesus und dann machen wir mal irgendwie 6-mal das da rein, weil das letzte Mal kommt nämlich beim Hebräer vor und da weiß man ja nicht genau, wer das geschrieben hat. Aber das ist auch wieder was. Jesus zeigt uns, das gesamte Neue Testament hat er begutachtet. Er war dabei. Er hat diese Schrift inspiriert. Und mit diesem Gedanken möchte ich euch einladen, Johannes 4 mit mir zu lesen. Wir lesen die Verse 1 bis 24 und dann sage ich was dazu. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf dem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Ich weiß, das war jetzt ziemlich viel Text, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Situation von dieser Frau verstehen könnt, dass ihr genau nachvollziehen könnt, wie diese Situation auch entsteht. Jesus macht sich auf den Weg und wäre auch in der Lage, einen Umweg zu gehen, so wie das für die Juden üblich gewesen ist, quasi an Samarien vorbeizureisen, obwohl das, ich glaube, 2 Tagesreisen länger dauert. Hätte er einen Umweg gehen können, aber er möchte dieser Frau begegnen. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, dem ist vielleicht schon aufgefallen, 5 Männer hatte sie gehabt, den sie aktuell hat, der 6. Mann, ist nicht ihr Mann und sie begegnet gerade Jesus, also der 7. Person. Der Mann, der das Vollkommene bringt, der ihr erklärt, welche Geistlichkeit das Thema Gebet und Anbetung hat. Und hier müssen wir so ein bisschen wissen, dass es nach jüdischem Recht so gewesen ist, eine Frau sollte maximal 3-mal heiraten. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das war so jüdische Tradition gewesen, die man heute noch lesen kann. Das heißt, die Anzahl der Männer zeigt schon, egal ob jetzt jüdisch oder nicht, sie führte einen verwerflichen Lebensstil. Es war auch keine Normalheit, dass man alleine zum Brunnen gegangen ist. Es gab natürliche Zeiten, wo man zum Brunnen gegangen ist. So, das heißt, die Frau, die wollte niemandem begegnen. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann kann man lesen, dass sie zur 6. Stunde zum Brunnen gegangen ist und das ist quasi die heißeste Zeit so ein bisschen des Tages. Und Jesus fordert sie auf, ihren aktuellen Mann zu präsentieren. Das ist erstmal nichts Unübliches, weil damals ja die Männer quasi für die Lehre und Unterweisung der Familie zuständig sind. Das heißt, der Gedanke ist von Jesus, hol deinen Mann und ich werde euch beiden erklären, was für ein geistliches Thema ich hier für euch habe. Und dieses geistliche Thema, man hat das Gefühl, während man das so liest, das geht immer die ganze Zeit aneinander vorbei. Also sie befasst das als ganz irdisch und sagt, ja, wenn ich jetzt nie wieder zum Brunnen gehen müsste, um Wasser zu trinken, das wäre mega. Dann müsste ich nie wieder mich auf den Weg machen. Ich würde so viel Zeit sparen. Also sie wägt richtig die Pros ab. Wie toll wäre das, wenn es wirklich so wäre? Und dann gleichzeitig sagt sie, ja, aber Jesus, du hast ja nichts. Du hast ja kein Wasser. Wie willst denn du mit deinen Händen da unten im Brunnen Wasser schöpfen? Also von welchem Wasser reden wir? Und deswegen will ich euch nochmal die Verse 21 bis 24 lesen. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf dem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Also hier wird jetzt nochmal ganz deutlich, die Samaritaner haben quasi zwei Probleme. Das erste Problem ist, sie sind am falschen Ort. Damals war es ganz, ganz wichtig gewesen, dass man in den Tempel gegangen ist, um zu Gott beten zu können. Und das zweite ist, sie wissen gar nicht, was sie anbeten. Also es entsteht keine Beziehung zwischen den Samaritanern und Gott Jahwe. Und im Gegensatz dazu stehen quasi die Juden auf der anderen Seite, die in Jerusalem anbeten, die Jahwe anbeten und die auch wissen, dass von ihm Rettung kommt. Das heißt, diese zwei gegenüberstellenden Punkte macht Jesus auf und dann kommt er dazu, dass beides nicht mehr notwendig wird. Also es kommt eine Zeit, in der wir durch Gottes Geist hindurch Gott anbeten und das ist die einzige Möglichkeit, den Zustand wahrer Anbetung zu erreichen. Und dann kommt noch dieser Aspekt von Wahrheit hinzu. Das müssen wir quasi erkennen und einüben, um wahre Anbeter zu sein. Und ich glaube, diese samaritanische Frau ist ein unglaublich gutes Beispiel für uns heute, weil wir uns auch damit identifizieren können, dass wir manchmal versuchen, geistliche Themen auf irdisch zu lösen und genauso irdische Themen geistlich zu lösen. Also dieses Verwechseln, ich weiß nicht, ob ihr euch damit identifizieren könnt, aber ich erlebe das bei mir regelmäßig. Dass ich denke, wenn ich nur mehr bete, dann müsste das doch klappen. Und dann denke ich, nee, eigentlich ein Gebet reicht. So, ich habe es ihm gesagt, so. Er muss sich jetzt drum kümmern. Ich weiß noch nicht wie, aber er kümmert sich darum. Und die Frau kennt die Wahrheit über ihre Situation. Sie weiß ganz genau, in der Vergangenheit hatte sie 5 Männer gehabt, auch der aktuelle Mann. Man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Man weiß nicht, ob die verheiratet gewesen sind oder ob die nicht verheiratet gewesen sind. Und deswegen ist es nicht ihr Mann. Aber sie versteht ganz genau, was ihre Situation ist. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für uns Christen heute, dass wir verstehen, in welcher Situation sind wir. Und dass wir das schaffen, das nach der Wahrheit zu beurteilen. Also wir müssen verstehen, dass wir mit dem Heiligen Geist in die wahre Anbetung kommen. Der Heilige Geist wird also quasi der Ort, wo wir Gott anbeten. Und nicht als etwas, wo du irgendwie noch mehr tun musst, wo du irgendwie ganz viel beten musst, wo du ganz laut Lobpreis machen musst. Und wenn du irgendeinen Ort da ganz weit oben erreichst, dann kommen deine Gebete an, sondern als ein Ort, der in dir ist, zu dem du jederzeit Zugang hast, wo du jederzeit an den Ort kommen kannst und sagen kannst, Herr, hier bin ich, veränder mich. Herr, hier bin ich, sprich du zu mir. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass es sich bei uns so ein bisschen eingebürgert hat, dass man beim Gebet die Augen zumacht. Aber die Augen zumachen nicht, um, wie soll ich sagen, nicht abgelenkt zu werden, sondern einfach um bewusst zu machen, hier bin ich und genau da, wo ich bin, ist der Heilige Geist. Genau da, wo ich bin, ist Gott und ich möchte, dass er mir jetzt begegnet. Auch Gebet wieder ein bisschen mehr zu verstehen als ein Ort des Austausches und nicht ein Ort des Abladens. Ich habe manchmal das Gefühl, im Gebet, das ist so ein bisschen Packstationmäßig. Ne? Wir haben unsere Pakete so und dann gehen wir dahin und dann sagen wir hierher, das musst du noch abschicken und das musst du noch abschicken und gib mir bitte einen Kassenbon. Ne? Also ich möchte wissen, wann das erledigt ist, damit ich weiß, wann es angekommen ist. So, und diese Perspektive sorgt halt häufig dafür, dass wir vergessen, dass wir der Ort sind. Wir gehen irgendwo hin und sagen, hier, Gott, ich habe alles vorbereitet, ich habe dir alles gegeben, du musst dich jetzt nur noch darum kümmern. Gehen weg, ohne bereit zu sein, ein Gespräch zu führen. Und ich glaube, das ist das, was in uns doch einen Unterschied macht zu Nichtchristen, dass wir eine persönliche Beziehung haben. Und der Heilige Geist ist das, oder der Heilige Geist ist der uns das ermöglicht. Und der Heilige Geist lässt uns auch erkennen, dass wir die Wahrheit brauchen. Und hier habe ich so ein bisschen das Beispiel von einem Fitnessstudio. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwann im Laufe eures Lebens hat jeder Mensch Rückenschmerzen. Egal, ob du im Büro arbeitest oder auf dem Bau, egal, wo du arbeitest, irgendwann hast du Rückenschmerzen. Und egal, wen du fragst, ob Arzt, Physiotherapeut, so regelmäßig deinen Rücken zu bewegen, wäre super. So, das heißt, wenn du jetzt deine Erkenntnis machst, okay, ich brauche irgendwie Rückenschule von mir aus, dann ist es schon mal gut, so, du hast die Wahrheit verstanden, so, und dann könntest du dich anmelden und dann könnte man sagen, das ist Bekehrung. So, du hast dich angemeldet, du bist jetzt Kind Gottes, fertig. Aber so ist das mit dem Christsein nicht. Du musst auch in die Rückenschule gehen. Also es bringt ja nichts, irgendwo angemeldet zu sein und zu sagen, ja, hier, ich habe jetzt die Rückenschule-Clubkarte, ich gehöre dazu, aber ich bin nicht da. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Wahrheit fordert gerade auch in diesem Denken, in diesem biblischen Denken, fordert Wahrheit immer eine Konsequenz. Also es geht darum, dass die Wahrheit dein Leben verändert. So, wenn du in Berührung kommst mit Jesus Christus, der die personifizierte Wahrheit ist, dann verändert sich dein Leben. Und so fangen wir an, als Christen zu wachsen. Und ich finde es heute irgendwie besonders schön, versteht mich bitte nicht falsch, dass das Lobpreisteam nicht spielt, weil diese Predigt ist nicht fürs Lobpreisteam. Das ist jetzt nicht so, nur die, die Lobpreis machen, die müssen in Wahrheit und Geist anbeten. So, der Rest, der sitzt hier und genießt dann die Wahrheit und Geistanbetung. Darum geht's hier gar nicht. So, Jesus ist nicht zum Brunnen an die Frau gegangen, zu der Lobpreisleiterin von Samarien. So, das war nicht so. Sondern er ist zu einer Person gegangen, die noch keine Beziehung mit Gott hatte. Noch keine Beziehung. Das heißt, wir werden durch den Heiligen Geist der neue Tempel. Wir sind der lebendige Tempel Gottes. Wir sind der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Und wir sollten dafür sorgen, dass der Heilige Geist Einfluss in unserem Leben nehmen kann. Und das bedeutet, dass wir mit unseren Angelegenheiten zu Gott kommen. Das bedeutet, dass wir alle unsere Umstände uns nicht davon abbringen, in den Tempel zu gehen. Dass egal, was uns beschäftigt, wir wissen, ha, wir haben da einen Ort. Und der ist so unabhängig von uns. Also egal, wo du dich befindest, du hast quasi jederzeit die Möglichkeit, in das Allerheiligste vom Tempel zu gehen. Ich glaube, wenn die Juden damals dieses Privileg gehabt hätten, die wären nur noch am Beten gewesen. Weil sie mussten sich wirklich aufmachen. Manche mussten Tagesmärsche aufnehmen, um in den Tempel zu gehen, um ein Gebet zu sprechen. Also wir haben wirklich ein Privileg. Also in Wahrheit und Geist bedeutet, regelmäßig den Heiligen Geist in die Entscheidungen deines Lebens einzuladen. Und ich kann euch da wirklich empfehlen, Gott herauszufordern. Er kennt dich. Er weiß, welche Nöte und welche Sorgen dich beschäftigen. Und er wird dir helfen, da durchzukommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Häufig ist die schwierigste Situation in meiner Beziehung zu Gott, wenn ich in der Situation stecke. So, wenn ich gerade denke, oh Herr, mehr Finanzen wären nicht schlecht. Oder Herr, ich bräuchte das und das Auto. Dann würde es mir gut gehen. Und wenn ich dann mich auf den Weg mache und irgendwie das Vertrauen habe, dass Gott etwas tut, dann merke ich erst, wenn ich die Schritte gegangen bin, so in der Rückschau, ah, da hat Gott gewirkt. Ah, da hat er mir jemanden zur Seite gestellt. Ah, da habe ich ein Auto gefunden, was genau zu mir gepasst hat. Und ich will euch ermutigen, auch wenn ihr vielleicht nicht spürt, dass Gott mit euch ist, immer wieder zurückzuschauen, was hat Gott schon getan? Was hat Gott schon in eurem Leben gewirkt und daraus die Kraft zu nehmen, weitere Schritte mit ihm zu gehen? Und dieser Aspekt, Ort Gottes zu sein, also dass der Heilige Geist in dir Wohnung nimmt, bringt natürlich auch den Aspekt mit sich, dass wir für andere der heilige Tempel sein können. Mit anderen Worten, die Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, sie können ihn in dir finden. Und ich weiß, gerade hier so in dieser westlichen Welt haben wir häufig das Problem, diesen Stolz zu haben. Du kannst eine Begegnung mit Gottes ermöglichen. Du persönlich. Egal wo du bist, egal wie du dich fühlst, du kannst der Tempel Gottes sein, den jemand anders braucht. Und ich möchte dir das wirklich zusprechen und dich da ermutigen, denn Gott lebt in dir. Amen. Du kannst ein Gebet, du kannst ein Essen, du kannst Gastfreundschaft. Es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen in diesen Tempel einzuladen. Und ich glaube, dass Gott auch in diesen Dingen wirklich Unterschiede macht. Und Jesus sagt ja später in einer Rede, dass der Tempel in Jerusalem abgerissen wird. Und das ist ja auch das, was er hier schon andeutet, indem er sagt, der Heilige Geist wird in uns Wohnung nehmen. Also der Berg wird keine Rolle mehr spielen und Jerusalem wird keine Rolle mehr spielen. Und manchmal habe ich den Wunsch, dass wir, ich sag mal gedanklich gesprochen, Gemeinden abreißen. Sodass wir nicht mehr daran denken, okay, sonntags ist Gottesdienst, sonntags gehe ich ins CTN oder Sonntag gehe ich in die FEG Urbach, sondern dass wir begreifen, dass wir der Ort sind. Dass es nicht darum geht, also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so, naja, wenn keine Lobpreisband gespielt hat, dann konnte Gott nicht wirken. Wenn mein Prediger nicht gepredigt hat, wie soll ich denn da was mitnehmen? Und ich glaube, diese Gedanken, die machen Gott viel, viel kleiner, als er tatsächlich ist. Und wenn wir Gott immer kleiner machen, dann, ich spreche immer vom Bilderrahmen, dann wird der Bilderrahmen immer kleiner und irgendwann kannst du selber gar nicht erkennen, wie groß dein Gott ist. Und wenn wir über Gott nachdenken, müssen wir uns ihn als einen Bilderrahmen vorstellen, wo ein Rahmen offen ist. Gott sollte jederzeit die Möglichkeit haben, uns zu überraschen. Jederzeit sollte er die Chance haben, etwas zu tun, womit wir nicht rechnen. Weil wenn wir in die Bibel schauen, Gott hat so häufig anders gehandelt, also als ich es für möglich hätte und als ich es erwartet hätte. So, also mir fallen da immer ganz, ganz viele Beispiele ein. Es gibt so viele Wunder, die ich euch mit Theologiestudium nicht erklären kann. Mein Lieblingsbeispiel ist Elisa. Da gibt es so eine Geschichte in 2. Könige, da stirbt Elisa und dann herrscht Krieg und das Volk Israel muss flüchten. Und da liegt ein offenes Grab, weil Elisa noch nicht beerdigt wurde. Und dann stirbt jemand auf der Flucht. Der wird in das Grab geworfen, er steht wieder auf und flieht. Das ist ein Satz in der Bibel. Da könnt ihr so viel Theologie studieren, wie ihr wollt. Dieses Wunder kann ich nicht argumentieren. Keine Ahnung, warum. Also ich weiß ja nicht mal, wie der heißt, der da wieder auferstanden ist. Aber für Gott war es wichtig. Und ich glaube, wir brauchen diesen Gedanken, dass wir Gott erlauben, außerhalb unseres Rahmens zu arbeiten. Dass wir unseren Rahmen offen lassen für sein Wirken. Und dazu gehört es auch, in einer Beziehung zu ihm zu sein. Und ich denke gerade häufig, wenn wir an Gemeinde denken, dann haben wir das Gefühl, das ist hier der heilige Ort, wo Gott Raum einnimmt. Und das will ich nicht klein sprechen. Aber ich möchte, dass wir uns selbst noch mehr bewusst sind, dass wir auch dieser Ort sind. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr so eine Art Heiligenschein habt, der euch begleitet. Das ist der Heilige Geist. Und die Gemeinde, wenn sie leer ist, die hat keinen Heiligenschein. Natürlich hat sie eine geistige Präsenz, ich will das nicht kleinreden. Aber sobald die erste Person von euch hier reinkommt, ist der Heilige Schein auch hier. Weil du bist Gottesdienst. Du bist der Ort, wo Gott wohnen möchte. Und diesen Heiligen Schein nimmst du überall mit hin. Das kannst du dir nicht aussuchen. So, du hast dich bekehrt, das ist jetzt so. Und jetzt ist es an dir, wenn du wachsen möchtest, dass du immer regelmäßig in den Tempel gehst, dass du regelmäßig betest und dich damit auseinandersetzt. Was bedeutet das denn? Oder im Beispiel von der Rückenschule, welche Muskeln gibt es hier? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich trainiere sie jetzt mittlerweile, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß nicht, wie die funktionieren, aber ich weiß, wenn ich das tue, dann tut es mir gut. Und so ist es häufig auch mit der Bibel. Du musst nicht alles verstehen, um eine gute Botschaft oder um das Evangelium weiterzugeben, sondern du musst davon erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und das ist auch für mich persönlich eine große Herausforderung, weil ich so ein bisschen durch meinen Beruf, also ich bin ja auch angestellt in der Gemeinde, häufig dazu denke, okay, wenn ich jetzt noch das Event mache oder wenn jetzt noch der Hauskreis gegründet wird und wenn es noch das gibt, dann kann Gott völlig wirken. Also ich mache das sehr stark abhängig von dem, was ich initiiere, was ich tue und vergesse häufig, dass so ein kleines Gebet nach dem Gottesdienst für Jugendliche XY viel mehr bewegen kann als eine regelmäßige Veranstaltung. Und ich will euch da wirklich auch als Gemeinde ermutigen in eurer Situation, dass ihr fragt, was will Gott tatsächlich? Was brauchen wir, damit wir Gott anbeten können? Und ich verrate euch so ein bisschen das Ziel, ihr braucht nur Gott. So, es muss nicht hier stattfinden. Ich predige auch draußen, wenn ihr möchtet. Oder ich komme auch in Hauskreise. So, das ist alles gar kein Problem. Aber nur wenn wir in diesem Rahmen nach oben offen sind, dann haben wir die Chance, darüber nachzudenken. Was möchte Gott vielleicht? Ist das hier noch der Rahmen? Oder müssen wir in eine persönlichere Arbeit gehen? Kann es eine Hauskreisarbeit sein? Hier allein durch das Lobpreis vom Band lernt ihr ja gerade, wie ist das? Was bedeutet das? Kann ich Lobpreis machen mit abgespielter Musik? Ich kann sagen ja. Ich kann sagen ja. Weil Gott wirkt. Und er ist unabhängig von welcher Künstler, welcher Prediger. Natürlich spielt Wahrheit eine Riesenrolle. Das sehen wir auch hier schon. Wahrheit spielt eine Riesenrolle, das will ich nicht kleinreden. Aber du bist der Ort. Du bist der Ort, wo Gott lebt und wo Gott dich zu Wachstum bringen kann. Und vor ein paar Monaten, da haben mir Freunde ein gutes Buch empfohlen. Das heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Und ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich fand die Prämisse richtig gut. Und deshalb empfehle ich euch diesen Gedankengang. Also wenn ihr das nächste Mal das Gefühl habt, etwas Gutes zu tun oder etwas Gott Wohlgefälliges tun zu können, dann lasst keine 10 Sekunden verstreichen. Weil wir, beziehungsweise ich neige auch sehr stark dazu, dass ich erstmal alle Zweifel, Risiken und Nebenwirkungen prüfe. Ja? So, ich habe so den Eindruck, ich soll für Person XY beten und dann so, ja, wie geht's dir denn heute? Habe ich Zeit dafür? Hat die Person Zeit? Was wird die denken, wenn ich für sie bete? Und das gar nicht zuzulassen. So das Gefühl zu haben, ich möchte für die Person beten, einfach gehen. Keine 10 Sekunden warten, einfach direkt gehen. Und wenn es was Gutes ist und was Gott wohlgefällig ist, wird Gott es immer segnen. Denn Gott ist derjenige, der dort den Unterschied macht. Und ich denke, nach diesem Prinzip können wir lernen, auch nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Und nur mit dem Heiligen Geist findet auch keine wahre Anbetung statt. Also nur weil wir jetzt Kinder Gottes uns nennen dürfen, findet laut Johannes noch keine wahre Anbetung statt. Sondern erst, wenn die Wahrheit hinzukommt. Jetzt haben wir aber wieder in unserer westlichen Welt so ein bisschen ein Problem mit Wahrheit. Weil unsere Wahrheit ist Videobeweis. Ihr kennt ein Fußballspiel, so, dann kommt eine Abseitssituation und dann sind alle so, nee, das war Abseits. Videobeweis. So, dann macht der Schiedsrichter Videobeweis und dann sitzen wir alle und sagen, 3 Zentimeter, das war ganz klar Abseits. Das bedeutet für uns Wahrheit. Wahrheit ist etwas, was distanziert von uns ist, wo wir sagen, ja, objektiv betrachtet ist das Wahrheit. Das ist hier aber anders. Jesus versteht sich hier als personifizierte Wahrheit, also als etwas Persönliches. Er kommt in Kontakt mit der Frau und hat die Erwartung, dass die Frau sich aufgrund der Wahrheit verändert. Also sie soll nicht sagen, Jesus, du bist Gottes Sohn, ich habe es erkannt, du bist der Retter, aber ich mache mein Leben weiter. Das ist nicht das Ziel hier von Wahrheit. Die Wahrheit soll das Leben von ihr verändern. Und die Wahrheit hat ihr Leben verändert. Und jetzt habe ich ja schon erklärt, Christsein bedeutet nicht nur, sich zu bekehren, die Wahrheit zu erkennen. Und dann war es das so, dann bist du Tochter, Sohn Gottes, dann hat es erledigt. Sondern es geht darum, weitere Schritte zu gehen. Es geht darum, in Beziehung mit Gott zu bleiben. Und wenn man das vielleicht auch so ein bisschen mit einem Fitnessstudio vergleicht, wo man regelmäßig hingeht, dann findet man heraus, dass man unterschiedliche Schwerpunkte hat. Also die einen sind stärker irgendwie im Bizeps-Training, die anderen sind stärker in den Beinen. Aber ich glaube, als ganzheitliche Christen ist es wichtig, dass wir ganz stark werden. dass wir in die Lage versetzt werden von Gott, zu sagen, okay, das Thema Finanzen, das habe ich schon mal erlebt. Das habe ich schon überwunden, da habe ich schon Muskeln aufgebaut. Und ich will dich einladen, so ein bisschen zu hinterfragen, wo brauche ich noch Muskeln? Wo bin ich vielleicht schwach? Wo tut es mir ab und zu weh, wenn ich über das Thema reden muss? Das kann ein Thema wie Vergebung sein. Ich glaube, jeder von uns hat da unterschiedliche Herausforderungen. Aber Gott kann es möglich machen, dass wenn du in Beziehung mit ihm trittst, dass du lernst, Muckis aufzubauen. Dass du stärker wirst in den Dingen, die dir jetzt schwerfallen, wo du jetzt eine Schwäche siehst. Das kann in ganz unterschiedlichen Arten aussehen. Das kann in Gastfreundschaft sein, wenn du sagst, ich hätte so gern einen Hauskreis und der kann auch bei mir stattfinden, aber einladen, weiß ich nicht. Dann such dir vielleicht jemanden zur Hilfe. Such dir hier sitzen ganz viele Personal Trainer, ja? Die haben so einen Bereich schon, den sind die schon gegangen. Die haben vielleicht schon mal einen Hauskreis gegründet. Und dann such dir doch die Hilfe von jemandem, der diese Muckis schon aufgebaut hat. Ich kann dich also wirklich nur ermutigen, dieses 10-Sekunden-Prinzip für dich mal auszuprobieren. Einfach mal mit in die nächste Woche zu nehmen und ganz viel Gutes zu tun. Paulus sagt das auch, ihr sollt nicht müde werden, Gutes zu tun. Und dann dachte ich mir früher immer, ja, also so schwer ist das ja gar nicht. Aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie oft wir die Chance haben, Gutes zu tun und es nicht tun, dann verstehen wir ein bisschen, was Paulus hier meint. Und deswegen, ja, bleibt für mich am Ende nur zu sagen, ich will euch ermutigen, dieses 10-Sekunden-Prinzip auszuprobieren, weil das eine Möglichkeit ist, auf die Stimme Gottes zu hören, sich dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen. Und ich finde es wirklich schön, dass wir am Ende dieses Kapitels auch lesen können, die Samaritaner kommen zum Glauben. Die Frau geht dann zurück und sie predigt quasi den Leuten das Evangelium. Sie hat die Wahrheit verstanden, ohne Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der kommt erst Apostelgeschichte. So, der Heilige Geist ist noch gar nicht da. Also wir haben ein unglaublich großes Potenzial in uns, dass der Heilige Geist bei uns ist und mit uns geht. Und ich will euch einladen, ihn herauszufordern, ihn mit in eure nächste Woche zu nehmen und einfach lernbereit zu sein für die guten Dinge, die er mit euch tun will. Ja, und deswegen will ich einfach mit diesem Gedanken enden. Ihr habt den Heiligen Geist und seid ermutigt, dass ihr durch die Wahrheit auch zu handeln berufen seid. Ihr seid auch aufgefordert, nach der Erfahren der Wahrheit zu handeln. Und das kann in unterschiedlichen Bereichen sein, das kann im Gebet für jemanden sein, das kann im Zuhören für jemanden sein. Aber lasst nicht zu viel Zeit verstreichen. Maximal 10 Sekunden. Okay? Für die nächste Woche maximal 10 Sekunden. Du hast eine gute Idee, du hast einen guten Gedanken. Versuch direkt, go! Direkt los! Genau, und zum Abschluss möchte ich gerne noch beten. Vater, ich danke dir für dieses Privileg, dass du deinen Heiligen Geist in uns gesendet hast. Dass wir jetzt der Ort sind, wo wir in Beziehung mit dir treten können. Dass dieses Allerheiligste, was du vorher bei den Juden hattest, in uns ist. Dass wir, ja, bildlich gesprochen die Augen schließen können und wir sind da. Und du siehst, welche Herausforderungen das in unserem Leben mit sich bringt, wie viele Bereiche und Problemfelder wir sehen, wo wir sagen, wir sehen dich da nicht. Wir kennen vielleicht die Wahrheit, aber die Wahrheit ist noch nicht lebendig in uns geworden. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Gemeinde segnest, dass sie die Wahrheit in dir finden kann. Dass ganz viele Dinge nicht notwendig sind dafür, dass du wirkst. Und du siehst diese Ausrichtung, die jetzt auf sie zukommt. Du siehst, welche Gedanken sie bewegen, welche Wünsche sie haben, welche Erwartungen. Aber ich möchte dich bitten, dass du das alles ordnest, dass du durch deinen Heiligen Geist einfach aufzeigst, was Wahrheit ist, was sie brauchen, was der nächste Schritt ist und dass sie auch bereit sind, die Form zu ändern, den Bilderrahmen nach oben offen zu haben für dein Wirken. Dass wenn du verrückte Dinge vorschlägst, dass sie die prüfen und gehen. Und du siehst, wie herausfordernd es sein kann, in Beziehung mit dir zu sein und so viele gute Gedanken auch zu haben und zu erleben. Und so bete ich, dass du uns als Gemeinde wirklich stärkst und ermutigst, Gutes zu tun. Dass wir nicht müde werden, dass wir in der nächsten Woche so häufig wie auch deine guten Gedanken für uns erleben, bereit sind, immer wieder zu gehen, uns darauf einzulassen, dass du uns veränderst, dass wir deine Stimme gehört haben. Und darum möchte ich dich wirklich bitten, dass wir das als Gedanke, dass er uns die ganze Woche begleitet, dass wir immer wieder an diese 10 Sekunden denken, die wir nicht verstreichen lassen wollen, weil wir Gutes tun wollen. Weil wir Menschen erreichen wollen, aber weil wir uns auch von dir gebrauchen lassen wollen. In Jesu Namen. Amen.